herzlich willkommen zum Draußentester. Heute reisen wir nach Wien, genauer gesagt ins Wien um 1900. Wien 1900. Das war eine ganz atemberaubende europäische Metropole inmitten eines Zeitenwechsels und politischen Umbruchs, der bei vielen Menschen zu großer Not, Unsicherheit und Ängsten führte. In dieser Zeit der Gegensätze, in der die liberalen Intellektuellen mit dem Hochadel konkurrierten und sich Antisemitismus und Zionismus verbreiteten, spiegelte sich dennoch ein hoffnungsvoller Aufbruchsschimmer wider, nämlich der Beginn der Moderne. Das Leopold-Museum in Wien befasst sich in seiner Dauerausstellung Wien 1900 mit dieser faszinierenden Epoche. Dr. Ivan Ristic ist Seniorkurator der Leopold-Museum-Privatstiftung und öffnet für uns die Türen zu dieser faszinierenden Ausstellung. Ivan Ristic, das Leopold-Museum in Wien ist ein Begriff für alle Freunde der Kunst und trotzdem bitte ich Sie darum, geben Sie uns noch einen kurzen Überblick über das Besondere dieses Hauses.
Das Leopold-Museum geht auf einen Sammler zurück, der sich seit den 1950er Jahren besonders stark für Egon Schiele interessierte. Es war insofern nun naheliegend, dass das Spektrum von Interessen ein bisschen ausgedehnt werden konnte durch die Beschäftigung mit Schieles Zeitgenossen. Es gibt eine Verbindung zwischen Schiele und Klimt einerseits als Vaterfigur, andererseits zwischen Schiele und seinen Netzwerken. Und wenn wir von Netzwerken sprechen, sprechen wir ja bereits auch von der Welt der Schriftsteller, Philosophen, Denker, auch Musiker. Insofern war es fast seit der Gründung dieses Museums im Jahre 2001 naheliegend, dass man auf verschiedenen Ebenen eben dieses Phänomen namens Wien um 1900 behandelt.
Sie haben von dem Gründer oder dem Kunstsammler gesprochen. Das war, glaube ich, Rudolf Leopold, ein Augenarzt.
Rudolf Leopold war Augenarzt, hat aber 50, 60 Jahre lang gesammelt, bis er sich eben in den 1990er Jahren mit dem Staat Österreich und mit der österreichischen Nationalbank darauf einigen konnte, dass seine Sammlung in eine Privatstiftung eingebracht wird.
Das Leopold-Museum hat im Jahr so circa 350.000 Besucher, also eine ganz stattliche Zahl. Wir wollen gleich über Wien 1900 sprechen, aber was kann man sonst noch in dem Museum sehen?
Unsere Dauerpräsentation Wien um 1900 befasst sich mit einer Zeitspanne, die über dieses Jahr 1900 hinausgeht. Wir beginnen mit der sogenannten Gründerzeit, mit der Ringstraßen-Ära, mit den Malerfürsten wie Hans Mackert, über den sogenannten Stimmungsimpressionismus der Wiener Akademie bis hin zur Gründung der Wiener Sezession und auch deren Folgen. Das heißt, wir befassen uns mit einem Zeitraum von circa 1870 bis 1938, also bis zur Eingliederung Österreichs in Hitlers Deutschland. Das heißt, eine sehr abwechslungsreiche Ausstellung, die eben in jedem Segment eigentlich verlangt, dass man sich auch mit den zeitgeschichtlichen und auch literarischen Aspekten dessen befasst.
Die Dauerausstellung, die Sie präsentieren, heißt Wien 1900. Warum nicht Wien 1800? Was war das Besondere an Wien um 1900?
Das Besondere an Wien 1900 war etwas, was man gerne als Endzeitstimmung einerseits und Auftakt zu etwas Neuem andererseits bezeichnet. Die glorreiche Zeit des Habsburgerreiches neigte sich langsam ihrem nicht so ruhmreichen Ende mit dem Ersten Weltkrieg. Diese Endzeitstimmung hat aber bewirkt, dass gerade der kreative Aspekt sich voll und ganz entfalten könnte. Nicht zu vergessen dabei, dass Wien um 1900 eine Vielvölkermetropole war, das heißt Hauptstadt eines Vielvölkerstaates, dass es einen großen Zuzug aus verschiedenen Teilen der österreichischen und ungarischen Monarchie gab und dementsprechend auch diverse geistige oder auch politische Strömungen, die letztendlich diesen Pluralismus zeitigte. Es gab die Jungen und die Alten. Die Alten waren die Vertreter der Ringstraßenepoche. Die Jungen waren diejenigen, die 1897 die Wiener Sezession ins Leben riefen. Ziel der Wiener Sezession war es wiederum, über einen provinziellen Rahmen hinaus Kontakte mit dem Ausland zu pflegen, mit der internationalen Moderne. Man darf nicht vergessen, Gustav Klimt war nicht nur ein großartiger Maler, sondern eben auch derjenige, der dazu beigetragen hat, dass das Wiener Publikum Edvard Munch zum ersten Mal sehen konnte oder Van Gogh, also ganz große Namen aus dem Ausland, die wiederum in Österreich stark rezipiert wurden, auch Ferdinand Hodler übrigens.
Sie haben Gustav Klimt angesprochen und die Sezession. Helfen Sie uns, was genau war die Sezession, wofür steht sie?
Sezession ist ein Begriff, der an sich die Abspaltung meint. Im Fall der Wiener Sezession sprechen wir von der Abspaltung einer Gruppe junger Künstler vom Künstlerhaus, das ja das offizielle Vereinigung bildender Künstler Österreichs war. Die Wiener Sezession pflegte das, was man gemeinhin den Jugendstil nennt, aber eben nicht nur. Innerhalb der Wiener Sezession gab es eine immense Diversität, einen großen Stilpluralismus, impressionistische Tendenzen, Divisionismus und auch sehr wichtig für Wien und seine Tradition, die Bedeutung des Kunsthandwerkes. Ganz im Sinne der 1903 gegründeten, der Wiener Sezession nahestehenden Wiener Werkstätte. Wir sprechen natürlich vom sogenannten Gesamtkunstwerk.
Sie haben die politische Zeit angesprochen, Sie haben sie beschrieben als eine unruhige Zeit, in der die Dinge auf der einen Seite zu Ende gingen, in der möglicherweise auch Angst in Teilen der Bevölkerung herrschte, aber es war auch eine Aufbruchstimmung. Und jetzt frage ich Sie, warum fand all das so geballt in Wien statt und nicht vielleicht in anderen europäischen Metropolen? Warum Wien?
Warum es gerade Wien ist, kann natürlich vielfach gedeutet werden. Das kann unterschiedlich interpretiert werden. Sehr viel ist, würde ich sagen, dem jüdischen Großbürgertum zu verdanken. Jenem jüdischen Großbürgertum, das eben nicht nur den gesellschaftlichen Konventionen der reichen Leute frönte, sondern eben größtenteils nicht katholisch, sondern protestantisch war und schon allein dadurch für viele neue geistige Strömungen wie etwa Theosophie aufgeschlossen. Gleichzeitig war dieses aufgeklärte Großbürgertum intellektuell schaffend. Gleichzeitig sprechen wir natürlich auch vom Mäzenatentum und von der Rolle der Salons. Ich glaube eben, dass es den geistigen Input, einen ganz starken geistigen Input gab, der von dieser Seite kam.
Sie haben das schöne Wort Salons, das fast wienerische Wort Salons, angesprochen. Diese Kultur des Salonierens, des Zusammentreffens, miteinander austauschen, das war ja gerade zu dieser Zeit besonders stark in Wien und vor allen Dingen auch inter- oder sogar transdisziplinär. Man traf sich aus unterschiedlichen Disziplinen, Malerei, Literatur, Musiker, Theaterleute, Tänzer, Architekten, aber auch Mediziner, Psychologen, Philosophen. All die tauschten sich in diesen Salons oder auch in der Kaffeekultur Wiens damals besonders aus. Hatte das einen Einfluss auch auf das, was dann in der Kunst produziert oder geschaffen wurde? War das wichtig, dieser interdisziplinäre Austausch für die Kunst?
Ich glaube, dass ein interdisziplinärer Austausch, der ja in den Salons auch gepflegt wurde und sogar gefordert wurde, eine ganz große Auswirkung auf die Kunst, das künstlerische Schaffen in Wien um 1900 hatte. Nur ein Beispiel, Egon Schiele sah sich gerne medizinische Präparate an, suchte Geburtskliniken auf, interessierte sich natürlich auch für die Sezierräume. Das heißt, wenn ein Künstler wie Egon Schiele an die Grenze der Körperlichkeit stoßen wollte, wenn er die Grenze der körperliche Identität gewissermaßen ausloten wollte, so war er eben auf seine Freunde aus dem Bereich der Medizin gewissermaßen angewiesen.
Glauben Sie, das hat auch andersherum einen Effekt gehabt, dass auch die Kunst, vielleicht die Naturwissenschaft oder die Philosophie beeinflusst hat durch diesen Austausch, diesen dialogischen Austausch der Salonkultur?
Ja, schwierige Frage. Das war sicherlich, es war sicherlich auch der Fall, ja. Es gab selbstverständlich auch Naturwissenschaftler, die auch künstlerische Beispiele in ihren Vorträgen brachten. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel auch der Okkultismus, der ja nicht nur in Wien um 1900 zu Hause war. Der Okkultismus im Kontext der Wiener Jahrhundertwende meinte ja keinen Hokuspokus gewissermaßen, sondern wirklich die Suche nach einer naturwissenschaftlichen Erklärung für paranormale Phänomene.
Sie haben Egon Schiele, Klimt genannt. Oskar Kokoschka ist ein Name, der mir jetzt auch einfällt aus dieser Periode der Malerei. Sehen wir diese Künstler in der Ausstellung Wien 1900? Und wenn ja, vielleicht können wir da überhaupt drüber reden. Wie ist diese Ausstellung aufgebaut?
Den zentralen Teil unserer Dauerpräsentation bildet eben dieses Gestirn aus Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Richard Gerstl. Sie werden in ihren jeweiligen Rollen präsentiert mit ihren jeweiligen Lebensgeschichten, zumindest was jene Lebensabschnitte zwischen 1900 und 1910 betrifft. Klimt wurzelt in der Wiener Gründerzeit, seine frühen Werke werden ebenso gezeigt, aber auch die kulturhistorischen Skandale, die man heute gerne mit seinem Namen verbindet. Ich spreche von den sogenannten Fakultätsbildern, mit deren Anfertigung Gustav Klimt Anfang der 1890er Jahre betraut war. Drei große Deckengemälde für den Festsaal der Wiener Universität im Hauptgebäude. Drei extrem umstrittene Gemälde, die schlussendlich dem, wie er sie vorgesehenen Platz ja nicht angebracht werden konnte, aufgrund großer Widerstände. Gemälde mit sehr subversiven, teilweise wirklich auch abgründigen Botschaften, die nicht auf allen Ebenen gut angekommen sind. Auch kluge Köpfe waren beispielsweise gegen Gustav Klimt. Gegen die Fakultätsbilder hat zum Beispiel auch ein Karl Kraus mobil gemacht und eben nicht nur das stockkonservative Lager. Also es gab große Polemik, nicht nur um die Fakultätsbilder. Und dieser polemische Geist hat ja die Zeit geprägt und gewissermaßen, davon bin ich überzeugt, auch die Kreativität gefördert.
Wissen Sie, wie Klimt damals reagiert hat, als dieser Skandal dann ja da war, als sich die Leute über ihn beschwerten und aufregten? Hat er das locker weggesteckt oder war das für ihn auch eine Krisensituation?
Klimt hat natürlich unter den Anfeindungen sehr gelitten. Manchen Deutungen zufolge hat er in das letzte der drei Gemälde, nämlich in die Jurisprudenz gewissermaßen, beziehungsweise auch in die Medizin, Teile dieser Polemik oder gewisse Töne aus diesen Anfeindungen durchaus auch in die Bildkomposition integriert. Die Bilder sind natürlich vielfach interpretierbar. Fest steht, dass Klimt 1905 sich aus diesem Auftrag sozusagen zurückgezogen hat und die Bilder sozusagen zurückbekam und das ganze dafür vorgesehene Honorar zurückgestattet hat und sich ab diesem Zeitpunkt vermehrt der Porträtkunst gewidmet hat. Und da wären wir wieder beim aufgeklärten jüdischen Bürgertum, das sozusagen als die Kategorie der Auftraggeber fungierte.
Was denken Sie, ist so ein Skandal heute noch möglich? Kann ein Maler heute noch für so einen, Skandal sorgen mit seinen Werken?
Jede Gesellschaft und auch jede Zeit hat ihre Tabus und so gesehen sind selbstverständlich auch Tabubrüche denkbar und möglich, ob jetzt Themen aus der Sexualpolitik gemeint sind oder die aktuellen Kriegskonflikte. Ja, Skandale sind möglich, haben aber wahrscheinlich oder hätten wahrscheinlich nicht jene gesellschaftsrelevante und auch fortschrittliche Substanz, die sie vielleicht in Wien um 1900 hatten.
Sie haben angesprochen den Protest zu den Fakultätsbildern, der auch von klugen Köpfen, wie Sie gesagt haben, formuliert wurde. Das heißt ja eigentlich dann auch, dass trotz dieses beispielhaften Dialogs in den Salons, in den Cafés, dieses interdisziplinären Austausches, ja, hat es nicht überall funktioniert. Da gab es eben auch Leute aus anderen Fakultäten, sage ich mal, die sich eben diesem Dialog dann nicht öffnen konnten, sondern eher den Skandal in einem Werk gesehen haben. Also es ist nicht hundertprozentig umsetzbar.
Ja, also die Gesellschaft war, wie gesagt, vielfältig und die Elite hat es beileibe nicht nur eine gegeben, sondern viele verschiedene Eliten, inklusive des Kaiserhofes. Wir wissen ja, wie stockkonservativ und in was für einer Verhindererrolle beispielsweise ein Franz Ferdinand stand, etwa auch in Bezug auf die zeitgenössische Architektur. Nicht nur, wenn wir von Otto Wagner sprechen, sondern eben auch von Adolf Loos, der ja bei weitem radikaler war in seinen Ansichten als Otto Wagner. Das heißt, es gab, wie gesagt, diese Konflikte und diese verschiedenen Einflusssphären.
Von den Fakultätsbildern, was ist da übrig geblieben? Die gibt es so nicht mehr in vollem Umfang, wenn ich richtig informiert bin.
Die Fakultätsbilder von Gustav Klimt befanden sich in der Zwischenkriegszeit im staatlichen Besitz. Während des Zweiten Weltkrieges wurden alle drei großen Gemälde in ein Schloss in Niederösterreich gebracht. Sie wurden sozusagen evakuiert. Und nicht nur diese Bilder, sondern beispielsweise auch Schubert am Klavier, ein schönes frühes Gemälde von Gustav Klimt. Als 1944 schon die Russen in der Nähe waren, wurde das Schloss sozusagen in Brand gesetzt von den SS-Leuten, die dort stationiert waren, und so gingen eben diese Gemälde verloren. Was wir heute im Leopold-Museum zeigen können, sind Abbildungen, allerdings im Maßstab 1:1 in Schwarz-Weiß. Die Farbigkeit dieser Bilder ist in den Texten einigermaßen dokumentiert. Aber ja, das Original kann man nie ersetzen.
Klimt ist ein Superstar in der Malerei. Viele, viele Menschen, auch die, die nicht sich besonders nah der Kunst gegenüber empfinden, kennen Bilder von ihm. Zum Beispiel der Kuss, das ist ja schon fast Pop-Art, wenn ich das mal so übertrieben sagen darf. Bei anderen Malern, die Sie zeigen in Wien 1900, ist das vielleicht nicht ganz so. Zum Beispiel Egon Schiele, ein ganz anderer Stil, eine ganz andere Biografie. Wie würden Sie ihn in den Kontext setzen? Wer war Egon Schiele? Was war das Besondere an seiner Malerei, die er dann auch irgendwann zu diesem Leopold-Museum führte?
Egon Schiele firmiert als expressionistischer Künstler. Meiner Meinung nach wurzelt er eigentlich in der Wiener Sezession, in der Kunst eines Gustav Klimt. Es gibt einen sehr schönen Vermerk in einem Brief von 1911 von Egon Schiele, wo er ja meint, er sei durch Klimt gegangen, jetzt sei er ein neuer Mensch. Das bedeutete einerseits natürlich großen Respekt für den Meister, für diese Vaterfigur, andererseits natürlich eine Selbstermächtigung des jungen Mannes, der eigenständige Wege beschreiten konnte. Was Egon Schiele wirklich auszeichnet und keineswegs vergessen werden darf, ist eben die Tatsache, dass er in erster Linie Zeichner war und erst dann in zweiter Distanz natürlich auch ein sehr großer Maler. Die Linie war entscheidend, die Schrift oder, wenn man so will, eine Art Kardiogramm seiner Seelenzustände.
Ivan Ristitsch, wenn Sie die Ausstellung Wien 1900 anschauen, was würden Sie sagen, sind die konkreten Ziele, die Sie aus kuratorischer Sicht, die das Museum aus kuratorischer Sicht verfolgt? Was will man denen, die sich diese Ausstellung anschauen, vermitteln?
Ich sehe die Rolle unserer Dauerpräsentation im Leopold-Museum und natürlich nicht nur unsere Präsentation als gewissermaßen identitätsstiftend. Wien konnte um 1900 irrsinnig viel anbieten in den Bereichen Malerei, Kunstgewerbe, Musik, Literatur, Philosophie. Und ich glaube, dass dieses geistige Fluidum leider verloren ging, und es ist wichtig, das zu dokumentieren und einfach den Besuchern und auch den Wienern bewusst zu machen, was es für Bedeutung für diese Stadt einmal hatte. Wer sich für Klimt interessiert, soll natürlich auch andere Aspekte der Wiener Kultur 1900 im Auge behalten. Wir sprechen ja von einer Interdisziplinarität, wir sprechen von einem großen Austausch, und gerade deswegen ist im Rahmen einer solchen Präsentation die Kontextualisierung besonders wichtig. Also ja, nicht nur schöne Bilder, sondern wirklich die Welt oder der Kontinent Wien um 1900.
Was für eine spannende Zeit, Wien 1900, und was für eine spannende Ausstellung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ivan Ristic, für dieses Gespräch. Senior Kurator der Leopold Museum Privatstiftung in Wien. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war der Draußentester für heute über die Dauerausstellung Wien 1900 im Leopold Museum. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.